Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Und jetzt also unsere Kontextdebatte. Ihr Bauchgefühl stimmt, Übergewicht ist ungesund. Dies ein Slogan der Zürcher Kampagne gegen Fettleibigkeit. Nach den Drogensüchtigen, den AIDS-Kranken und den Rauchern geraten jetzt auch dicke Menschen ins Visier der Gesundheitsbehörden. So hat die Freisinnige Partei kürzlich einen Prämienrabatt für Übergewichtige erwogen, die erfolgreich abspecken. Wir fragen heute, ob die Politik den Bürgerinnen und Bürgern, die ein paar Kilos zu viel auf den Hüften haben, so zu Leibe rücken darf. Dazu die Debatte, geführt von Sabine Bitter.
Müssen übergewichtige Menschen mehr Selbstverantwortung übernehmen und zum Abnehmen bewegt werden, weil sie das Gesundheitswesen zu stark belasten? Diese Frage diskutieren wir heute in der Kontextdebatte. Hier in der Runde der Präventivmediziner Felix Gutzwiller, er ist Zürcher FDP-Ständerat und Mitglied der Ständerätlichen Gesundheitskommission. Mit dabei ist weiter Fritz Horber, Facharzt für Innere Medizin. Er leitet ein Zentrum für stark übergewichtige Patientinnen und Patienten an der Klinik Lindberg in Winterthur. Und außerdem mit dabei Heinrich von Grünigen, Präsident der Schweizerischen Adipositas-Stiftung, der die Interessen von Menschen mit krankhaften Gewichtsproblemen vertritt. Herr von Grünigen, die Freisinnige Partei hat kürzlich vorgeschlagen, all jenen übergewichtigen Menschen, die erfolgreich abnehmen, einen Prämienrabatt bei der Krankenkasse zu gewähren. Wie haben Sie diese Idee aufgenommen?
Ja gut, ich war zunächst ein bisschen verwirrt. Das Papier war ja nicht offiziell zugänglich und aufgrund einer Indiskretion ist dann eine sehr pointierte, zum Teil etwas irreführende Darstellung erfolgt und die hat mich auf die Palme gebracht, weil das ist ein uralter Hut, den wir schon lange ablehnen. Das Krankenkassensystem soll auf Solidarität aufbauen und es geht nicht an, da schlechte und gute Patienten auseinander zu dividieren. Das ist eine grundsätzliche Frage.
Sie kennen das Problem auch selber und hat Sie das auch persönlich beleidigt, dieser Vorschlag?
Nein, ich lasse mich nicht mehr beleidigen. Ich habe in meiner Jugend genau mit diesem Prinzip Erfahrung gemacht. Als ich um 30 war und zum ersten Mal in berufliche Altersvorsorge abschließen musste, war ich schon über 100 Kilo schwer und da gab es einen Vorbehalt. Wenn ich je an Übergewichtsfolgen erkranken oder versterben sollte, würde man dann nichts bezahlen. Das hat mich damals massiv geärgert und ich habe interveniert. Man hat aber gesagt, das ist jetzt halt einfach so. Das war vor 40 Jahren. Also es ist eine uralte Geschichte, dass man versucht, Risikopatienten irgendwo in die Ecke zu stellen.
Herr Gutzwiller, Ihre Partei, die FDP, hat diesen Vorschlag eines Prämienrabatts für alle, die erfolgreich abspecken, sage ich jetzt mal salopp, gemacht. Ein uralter Hut, sagt Herr von Grünigen. In der Zwischenzeit ist das Papier ja wieder in der Schublade versenkt worden. Warum?
Erstens mal bin ich Herrn von Grünigen sehr dankbar, dass er unterscheidet zwischen der Idee und dem, was die Presse, man muss präzis sagen, der Blick in einem völlig verfehlten Kommentar daraus gemacht hat. Die Idee ist nämlich eine ganz andere. Die Idee ist ganz einfach, dass man sich überlegen sollte, im Zusammenhang mit zukünftigen Versicherungsprodukten, zum Beispiel in Ärztenetzwerken, ob Menschen, die freiwillig ein selbstgewähltes Gesundheitsziel definieren, zum Beispiel mit ihrem Hausarzt, ob diese Menschen einen gewissen Prämienrabatt haben sollen. Ich möchte das daran verdeutlichen. Heute beispielsweise gibt es viele Versicherer, die geben Geld an Abos für Fitnessstudios. Man hat aber keine Ahnung, werden die benutzt, gehen die Leute wirklich. Und die Idee hier ist schlicht und einfach, dass wenn jemand körperlich sich betätigt oder sonst ein Verhalten zeigt, das korrigiert, selber, freiwillig, dass er dann unter Umständen einen Anreiz haben könnte. Und diese Idee wurde völlig verdreht. Ich glaube, alle, die mich kennen und die uns kennen, wissen, dass es in keiner Art und Weise darum gegangen ist, irgendwelche Patienten oder Kranke in eine Ecke zu stellen. Das ist keine Frage.
Das heißt, solche Anreize könnten Sie sich auch für andere Vorschläge vorstellen, wenn jetzt jemand sagt, ich arbeite an diesem, meinem Gesundheitsproblem.
Das war sogar die Hauptidee. Ich selber kenne das Übergewichtsproblem genug, um mir Rechenschaft darüber zu geben, dass ein großer Teil vor allem des schweren Übergewichts genetisch determiniert ist. Das ist völlig klar. Die Hauptstoßrichtung der Idee war zum Beispiel bezüglich körperlicher Aktivität. Körperliche Aktivität ist heute etwas extrem Wichtiges für fast alle chronischen Krankheiten. Und wir wollten etwas davon abkommen, dass man ohne Leistungsnachweis einfach Geld verteilt, beispielsweise eben über die Subventionierung von Fitnessabos, sondern sondern man sollte Leistungsziele haben, die sollten überprüft werden. Es gibt heute ganz einfache Messmethoden. Der Hausarzt in der Zukunft wird auch ein bisschen ein Lebensstilcoach sein. Weshalb soll er nicht Bewegungsziele oder Muskeltrainingsziele für Rückenprobleme, die zur Invalidisierung führen, weshalb sollen solche Ziele nicht auch eben dazu dienen können, dass selber mehr Verantwortung übernommen wird und dazu ein gewisser Anreiz, wie bei den selbstgewählten Franchisen beispielsweise, stattfindet. Das war die Grundidee und ich würde glauben, diese Idee ist interessant, auch wenn sie eben dank einer falschen Berichterstattung in eine falsche Ecke gestellt wurde.
Aber auf jeden Fall ginge es dabei darum, mehr Selbstverantwortung zu übernehmen. Und wenn man jetzt einen solchen Anreiz schafft, muss man sich ja auch fragen, gerade bei den Leuten, die jetzt ein Gesundheitsproblem haben mit Übergewicht, ob man da an Selbstverantwortung appellieren kann. Herr Horbert?
Ich glaube, man kann sicherlich an Selbstverantwortung appellieren, aber die Wurzel müsste viel weiter unten angefasst werden, und zwar im Kindesalter, viel, viel früher, bevor überhaupt das Gewicht, das Übergewicht entsteht. Es gibt eine schöne Studie, die zeigt, wenn man das Bonussystem aktiviert, beim Menschen, dass man also einen Gewinn davon hat und vor allem auch einen finanziellen Gewinn davon hat, ist die Chance groß, dass die Leute etwas in dieser Richtung umsetzen würden. Ob es aber mit 20 Jahren nicht schon zu spät ist, das umzusetzen, ist eine große Frage. Und ich würde deswegen eben plädieren, dass man viel, viel, viel früher beginnt und das Übergewicht gar nicht entstehen lässt.
Wer heute ein paar Pfunde jetzt zu viel auf den Hüften hat, empfindet dies meistens ja schon als Makel. Man hat eine Problemzone. Das war ja nicht immer so. Eine gewisse Molligkeit galt in früheren Jahrhunderten durchaus als reizvoll. Heute reden wir aber schnell vom Dicksein, von Übergewicht und sogar eben von krankhafter Fettleibigkeit. Wann werden solche überschüssigen Kilos für den Einzelnen zum Problem? Das muss ja nicht in jedem Fall so sein.
Ich glaube, das Übergewicht ist erst dann ein Problem, wenn es zu Nachfolgekrankheiten führt. Und noch nicht jeder Übergewichtige hat eben eine Nachfolgekrankheit wie Herz, Diabetes etc.
Sobald es Frühling wird, werden die Zeitschriften wieder voll sein mit Tipps, wie man den Winterspeck loswerden kann, was man anstellen muss, um eine gute Figur zu machen, welche Diät oder allenfalls welches Medikament Erfolg verspricht. Die Pharmaindustrie macht mit dem Übergewicht auch ein fettes Geschäft. Sie, Herr Horber, haben kürzlich in einem Interview gesagt, wir machen seit 40 Jahren Diät und werden immer dicker. Stimmt das?
Sicher, Diäten sollten verboten werden.
Warum?
Weil sie nichts nützen. Ich kenne keine Therapie weltweit, die immer noch gemacht wird mit einem Wirkungsgrad unter 5%. Sie wird nach wie vor empfohlen, mit der Konsequenz, dass die Leute nach 1, 2, 3 Jahren wieder übergewichtiger sind. Das Einzige, was den Leuten potenziell helfen kann, wenn sie wirklich die Lebensgewohnheiten ändern. Zum Beispiel ist es hier viel zu warm in diesem Raum. Und wir sitzen hier mitten im Winter und haben nicht mal einen Pullover an. Wir sind nicht kreiert für solche Geschichten. Das war vor 100.000 Jahren anders. Sie müssen ja 36 oder 37 Grad aufrechterhalten. Wenn Sie jetzt das von 16 Grad aufrechterhalten müssen, brauchen Sie entscheidend mehr Energie dafür, als wenn Sie das bei 25 Grad, wie es hier drin ist, und man zu schwitzen beginnt im Winter im Raum, umsetzen müssen.
Ich würde sagen, ein nächster Schlüsselbegriff hier wäre die Bewegung, körperliche Bewegung, die Muskeln, die teilweise eben auch wie kleine Energiezentralen Energie verbrauchen. Und eigentlich ist es klar, zumindest dort, wo wir von einigen Kilos Übergewicht, nicht von extremen Formen sprechen, dass längerfristig die Aufnahme und die Abgabe von Energie, also die Bewegung, übereinstimmen müssen. Das ist das, was es vor allem braucht und keine irgendwie gearteten Diäten.
Wenn wir bei der Bewegung sind, die Gesundheitsbehörden machen ja geltend, dass heute schon jedes fünfte Schulkind zu dick sei. Man kann natürlich jetzt vermuten, den Kindern fehlt die Bewegung. Sie haben vielleicht auch nicht mehr so viel Lebensraum wie früher. Haben Sie dafür eine andere Erklärung, warum so viele Kinder schon zu dick sind?
Damit die Kinder überhaupt übergewichtig werden, braucht es ihre genetischen Voraussetzungen. Es gibt eine wunderbare Arbeit in der Bibel der Medizin, dem New England Journal, wo man schottische Kinder genommen hat und hat sie an ein Bankett gehen lassen und hat geschaut, was die essen. Und nachher ist man hingegangen und hat den Genotyp geschaut. Diejenigen, die eine genetische Variante haben, haben viel mehr energiedichtere, also Pommes frites, Hamburgers etc. gegessen, als diejenigen, die das nicht haben. Und unsere Umgebung ist einfach ein Schlaraffenland geworden, das man ohne Bewegung erreichen kann. Und deshalb werden zunehmend Kinder eben übergewichtig. Sie haben überhaupt keine Chance, Energie auszugeben, von den Müttern hingefahren werden, weil es gefährlich ist. Und statt 11.000 Schritte pro Tag eben nur 3.000 Schritte ausgeben und viel zu energiedichte Nahrung zu sich nehmen. Da wäre ein Bonusprinzip wunderbar, wenn man jetzt eben die energiedichte Nahrung einen Malus gibt. Pommes frites kostet dann halt, ich sage jetzt mal was Verrücktes, 10 Franken und das Rüebli kostet noch einen Rappen. Dann wäre ein Anreiz da, die weniger energiedichte Nahrung zu nehmen. Ich bin mit einer Mutter einkaufen gegangen in die Migros, habe mit ihr gesund eingekauft für eine Familie von 4 Kindern und eine nicht so gesund. Der Preis des Nicht-Gesunden war 30% tiefer als der Preis des Gesunden. Und das kann es doch nicht sein.
Früher verband man das Bild von beleibten Menschen ja auch mit einem gewissen Reichtum. Das waren die, die in Saus und Braus lebten. Das waren die, die sich das leisten konnten. Heute scheinen eher Menschen übergewichtig zu sein, die in prekären finanziellen Verhältnissen leben. Ist Dicksein heute ein soziales Problem?
Also die Statistiken und die Volkserhebung, die zeigen das. Im Prinzip ist ein großer Trend. Aber es ist wahr, es ist auch ein Thema, das im Zusammenhang mit diesen Krankenkassendebatten dann anspricht. Die, die das Geld haben und es sich leisten können, gesund zu leben und Sport zu treiben, auf dem Golfplatz zu sein den halben Tag, die hätten dann den Bonus und die armen Schweine, die unter einem Diktat, Termindiktat im Stress stehen und nur 10 Minuten haben am Mittag, um eine Pizza runterzuschletzen, die haben dann den Malus am Hals. Also das ist deshalb auch eines dieser unlösbaren Probleme. Was Herr Horpert beschrieben hat, ist eine wunderschöne Utopie, wenn sie zu realisieren wäre, aber sie würde viel tiefer in die gesellschaftlichen Zusammenhänge hineingreifen als ein läppisches Offroader-Verbot oder so etwas. Das ist ja nur ein kleines Wimperchen am Rande des Geschehens. Und solche Dinge aber müssen wir ernsthaft diskutieren. Hier hat die Gemeinschaft und auch der politische Willensgeber eine Verantwortung, eben ein gesundheitsförderliches Umfeld zu schaffen. Deshalb finde ich es fatal, immer nur die Selbstverantwortung zu zitieren.
Herr Horpert.
Ich bin natürlich damit einverstanden, nur das Wort Utopie. Oder wir machen jetzt seit 40 Jahren, weiß ich was, versuchen abzunehmen. Und alles, was wir gemacht haben, nützt nichts. Mhm. Also jetzt braucht es einfach mal neue Konzepte. Und wenn wir nicht bereit sind, diese neuen Konzepte bald anzugehen, werden wir amerikanische Verhältnisse haben mit 70-80% Übergewichtigen. Und die einzigen, um auf da vorher noch zurückzukommen, die im Moment nicht zunehmen in der westlichen Welt, ist die High Society in Amerika. Warum? Sie kann sich diese gesunde Ernährung leisten. Die anderen können sich diese gesunde Ernährung nicht leisten.
Die moderne Prävention zeigt eigentlich, dass es immer beides braucht. Es braucht sowohl die persönliche Ansprache in Informationen, Kampagnen, Anreizmodellen. Und es braucht selbstverständlich den Kontext, die Angebote, die gesunden Wahlmöglichkeiten. Deshalb wird ja heute sehr stark auch über den Betrieb gearbeitet, gerade wegen der sozialen Unterschiede. Das heißt, zum Beispiel müssen die Angebote in den Kantinen eben heute ganz anders gestaltet werden. Darauf sehen auch viele moderne Anbieter, weil es klar ist, das eine ist die Motivation, das andere ist, dass man dann auch die gesunden Wahlmöglichkeiten zu vernünftigen Preisen haben muss. Sonst nützen die persönlichen Appelle nichts.
Aber die haben nie funktioniert, Herr Gutzwiller. Einfach nie. Nicht einmal hat das, was Sie jetzt gesagt haben, in irgendeiner Arbeit weltweit funktioniert, dass die Eigenverantwortung, die persönliche Initiative etc. dazu geführt hat, dass die Leute, die vorbelastet sind, nach 4-5 Jahren auch nur 1 Gramm leichter waren, sondern sie waren alle schlussendlich schwerer, wenn man die langfristigen Arbeiten anschaut. Und deshalb kann das nicht funktionieren. Es braucht einfach andere Modelle. Und ich würde eigentlich mehr vorschlagen, dass die Intelligenz dieses Landes oder Europas sich mal zurückzieht, die Fakten anschaut und mal was Neues bringt. Weil das, was wir bis jetzt gemacht haben, hat uns dazu geführt, dass die Krankenkassenprämien steigen, dass das Gewicht steigt, dass die Bewegung abnimmt. Und wir eigentlich immer schlimmer dran sind, jedes Jahr.
In einem gewissen Sinn ja. Ich bin allerdings nicht ganz so pessimistisch, oder wie Sie jetzt. Ich glaube schon, dass die Kombination von Maßnahmen, die beispielsweise auch das Bewegungsverhalten mit einbeziehen, die dafür sorgen, dass zum Beispiel auch in städtischen Gebieten noch Velo gefahren werden kann. Und da tut die Schweiz einiges mit Velowegen, mit verkehrsfreundlichen Infrastrukturen. Das sind Dinge, die ganz sicher sich auswirken, vielleicht nicht auf die Menschen mit großen Übergewichtsproblemen, aber auf diejenigen, die zwischen 20 und 40, die 8 bis 10 Kilos ansammeln, ein Kilo pro Jahr, das ist die große Masse und das wollen wir ja primär mit solchen Maßnahmen verhindern. Und wenn es dort gelingt, die Kinder, später die jungen Erwachsenen dazu zu bringen, nicht weiter zuzulegen, ihre Energiebilanz einigermaßen im Griff zu halten, sich körperlich zu bewegen, dann glaube ich, sind wir schon mal in der richtigen Richtung unterwegs.
Schweizer Radio DRS 2, Sie hören die Kontextdebatte. Müssen übergewichtige Menschen mehr Selbstverantwortung übernehmen, damit sie das Gesundheitswesen nicht zu stark belasten? Darf der Staat die Prävention sie zum Abnehmen drängen? Das ist in dieser Runde heute die Frage. Herr Gutzwiller, Sie haben es angesprochen, Übergewicht ist ja nicht nur ein individuelles, sondern mittlerweile ein gesellschaftliches Problem. Die Gesundheitsbehörden des Kantons Zürich haben kürzlich vorgerechnet, dass die Dickleibigkeit 900 Millionen Franken pro Jahr kostet, allein im Kanton. Wenn diese Zahlen stimmen und wenn man dies auf die ganze Schweiz hochrechnet, müssen Sie als Gesundheitspolitiker alarmiert sein.
Ich glaube, es gibt heute doch eine klare Legitimation für staatliches Handeln dort, wo Gesundheitsrisiken die ganze Bevölkerung betreffen. Das gilt genauso für das Rauchen wie für den Alkoholkonsum, wie für Bewegungsmangel, Übergewicht, Fehlernährung. Die Legitimation leitet sich davon ab, dass eben weit über das Individuelle hinausgehende Schäden auftreten, die ja auch nicht nur das Individuum abdeckt, sondern die Gemeinschaft solidarisch abdeckt. Das soll auch so sein, aber ich glaube, es gibt hier eine Legitimation, eine Fürsorgepflicht des Staates. Die Frage ist, wie die wahrgenommen wird. Und da gefällt mir Ihr Ausdruck von vorhin, den Bürger dazu drängen, in keiner Art und Weise. Ich glaube, das moderne Konzept ist, dass man sagt, die öffentliche Aufklärung, die muss ermöglichen und befähigen. Sie soll gerade auch unter der Optik der sozialen Unterschiede, sie soll Gesundheitsrisiken bewusst machen und sie soll Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie soll aber eben nicht ein Gesundheitsterrorregime errichten oder eine nationale Norm, ein Menü Federal, wie das einer mal gesagt hat. Also was ist der gute Schweizer Bürger den Tag durch? Das wäre ein völlig falsches Konzept, um nicht zu sagen ein perverses Konzept.
Wenn man jetzt aber die Präventionsbemühungen der letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte anschaut, ist ja schon interessant, man hat begonnen mit Prävention gegen die Drogensucht, dann hat man die AIDS-Kranken ins Visier genommen, dann kamen die Raucher dran jetzt in den letzten Jahren und jetzt hebt man den Zeigefinger auch gegenüber den Dicken. Also aus liberaler Sicht könnte man ja sagen, was ich esse und wie viel ich esse, geht den Staat eigentlich nichts an.
Ja, es gibt die zynische Betrachtungsweise. Es gab mal auch eine Studie, die hat berechnet, welches sind die kostengünstigsten Patienten. Da hat man gesehen, die Gesunden sind die teuersten, die leben am längsten und kosten am Schluss am meisten. Die Raucher sind die billigsten, die sterben sehr früh weg und die Dicken, die sind zwischendrin, die sterben so mittelrasch. Und also müsste der Staat ein Interesse haben, dass die früh weggehen. Aber das ist ja eine zynische Betrachtungsweise. Und ich denke eben, man muss das gesamte Bild im Auge halten. Und da gibt es eben, beim Tabak hat man Steuerungsmaßnahmen, wo man sagt, da entstehen so viele Kosten, da schlagen wir was drauf. Das geht beim Essen heute noch nicht. Also ich bin gegen eine Fettsteuer, denn Fett ist ein essentielles Lebensmittel, das der Mensch braucht. Und das, glaube ich, das Verrückte an diesem komplexen Problem, dass die menschliche Struktur will es einfach haben, sie will es gemütlich haben, sie will es gut haben, sie will Genuss haben. Und das alles kumuliert sich jetzt in unserer heutigen Situation eben gegen uns. Das war, als wir die Rabattmärkte hatten und die Lebensmittel rationiert waren, da waren die Leute nicht dick. In unserer Jugend waren die Dicken ein paar Ausnahmen. Wir hatten überhaupt nichts zum Essen. Und von daher müssen wir versuchen, wie wir das von einer anderen Seite her in den Griff bekommen. Die Forderung von Herrn Horbert völlig richtig. Wir müssen total neue Ansätze entwickeln, nur sind die noch niemand bekannt.
Ich glaube, unter liberalen Gesichtspunkten, das war ja auch Ihre Frage, muss man klar sagen, dass erwachsene Menschen dazu berechtigt sind, sich selber zu schaden. Ich würde das nie bestreiten. Und der Staat hat kein Recht, sie davon abzuhalten. Er hat vielleicht ein Recht, dort mitzureden, wo es um die Folgekosten geht, die ja die Einzelnen nicht immer zu übernehmen bereit sind. Dort muss man dann vielleicht diskutieren. Aber das Recht eines autonomen Erwachsenen, eines selbstbestimmten, sich zu schaden, das würde ich nicht bestreiten, das ist von mir aus ganz klar. Und deshalb darf der Staat auch nicht dieses Recht absprechen, oder er darf nicht direktiv oder normativ sein, also ein gesundes Verhalten eines anständigen Bürgers erwarten. Er darf aber umgekehrt informieren, Handlungsmöglichkeiten aufzeigen. Sie haben die HIV-Problematik erwähnt. Das ist ein gutes Beispiel. Wir haben heute deutlich niedrige Raten aus vielen Gründen, aber wir haben auch einen deutlich höheren Konsum von Präservativen. Wir haben weniger ungeschützte Kontakte. Das sind teilweise doch auch Erfolge eben solcher Anstrengungen in der richtigen Grundhaltung, nämlich nicht zu terrorisieren oder zu normieren, sondern die Chancen zu geben, die Möglichkeiten, das Wissen zu geben, sich entsprechend anzupassen.
Herr Robert.
Was hat man gemacht? Ich möchte das trotzdem noch sagen. Man hat das Rauchen verboten, hat aber vergessen, dass wenn man das Rauchen verbietet, dass in Amerika deswegen 25% der Übergewichtigen übergewichtig geworden sind. Also es braucht eben ein großes Gesamtkonzept zu dem. Man kann eben nicht kleine Teile herausnehmen, sonst geht es meistens nicht gut und man nimmt weiter zu.
Das ist etwas, was mich enorm ärgert. Es gelingt mir nicht, den Leuten von der Lungenliga und den Anti-Rauch-Aposteln klarzumachen, dass sie die Gewichtsproblematik einbeziehen müssen. Die beziehen sich auf eine obskure Studie von der Universität Lausanne, wo man sagt, die Gewichtszunahme ist im Durchschnitt 3-4 Kilo und also zu vernachlässigen. Das ist grob fahrlässig.
Wir sagen sogar an der Ausbildung, wir machen das ja für die jungen Medizinstudien, wir sagen, ein Rauchstoppprogramm ohne gleichzeitige Gewichtskomponente ist ein Kunstfehler. Weil in der Schweiz ist jede zweite Frau, die mit dem Rauchen wieder beginnt, macht es wegen der Gewichtsprobleme. Das ist wirklich falsch.
In den USA ist es ein Viertel der Gewichtszunahme ist durch das Aufhören zu rauchen. Und Sie haben vorhin gesagt, dass Sie die Studenten lehren, aber wenn ich an die Universitäten schaue, was da über Übergewicht gelehrt wird, ist praktisch null, nichts. Und ich finde das höchst bedenklich. Es gibt auch keinen Lehrstuhl für Ernährung, wo man wirklich lernen könnte, wie man mit dem umgehen sollte. Ich höre das in der Praxis. Der Patient geht zum Arzt und was hört er, wenn er zugenommen hat? Warum haben Sie wieder zugenommen? Ja. Das ist eine Beleidigung für einen normalen Menschen, weil das weiß er nämlich schon, dass er zugenommen hat.
Ja, sondern gesagt, kommen Sie wieder, wenn Sie abgenommen haben. Das ist also sehr
häufig. Und ich operiere Sie erst, wenn Sie 20 Kilo abgenommen haben.
Also wir sagen ja immer, diese Forderung haben wir schon öfters gestellt, aber wir sagen ja immer, die Schweiz leistet sich verschiedene Lehrstühle für Tierernährung, nicht zuletzt im ETH-System, aber für Menschenernährung gibt es keine. Das zeigt, wie wenig der Stellenwert hier zählt.
Andererseits hat man den Eindruck, dass die Schulen einiges machen in Bezug auf Prävention, also mit jedem Schulkind flattern da Merkzettel ins Haus mit Ernährungspyramiden und Znüni-Gesetzen, 5 Portionen Gemüse und Früchte statt Schokoriegel und Chips, das kennen Sie alle, das ist die Devise, viele Eltern kriegen aber die Krise, weil sie das einfach nicht hinkriegen.
Man muss es machen.
Ja, aber man muss sagen, was man machen soll. Also ich finde das grundsätzlich richtig. Das ist das erste jetzt nützliche Umsetzungsangebot, das aus der großen Ideenfabrik der Schweizerischen Stiftung für Gesundheitsförderung kommt eben und bei den Kantonen angekommen ist und die Kantone das nach Maßgabe ihrer Möglichkeiten umsetzen, bei den Kindern beginnen. Und das haben wir gesehen. Also es ist in jedem Fall besser, wenn die Kinder ein Rüebli und einen Apfel und eine Schnitte Vollkornbrot essen zum Znüni als ein Mars, ein Päckchen Chips und ein Coca-Cola. Das ist unbestreitbar viel besser. Und wenn sich daraus möglicherweise eine Art Lebensgewohnheit entwickeln kann, aber es ist eine Generationenaufgabe. Das ist das.
Solche Sachen müssen eben flächendeckend umgesetzt werden. Wenn sie nicht flächendeckend von allem Anfang an, vom Kindergarten an umgesetzt werden, haben wir sicher keine Chance. Ja. Und dann gibt es eben dummerweise noch den Nachhausegangweg, oder?
Der ist alle 10 Meter ein Kiosk ist.
Ja, aber der wird gefahren, der Kiosk.
Nächstens sollen Nährwertampeln auf den Produkten im Supermarkt Auskunft darüber geben, ob das, was ich kaufe, zu süß oder zu salzig, zu fettig ist. Andererseits werden die Packungen der Nahrungsmittel immer größer und je billiger, je mehr man davon nimmt, müssten nicht auch die Anbieter da mehr Verantwortung übernehmen?
Das ist eine klare Forderung und das ist verrückt. Da ist auch hier, die Anbieter sind dem Gesetzgeber, der politischen Lenkung sind sie immer ein Stückchen voraus und sagen dann, wir haben einen Vorschlag, macht es so, wie wir es gerne wollen. Und die Geschichte mit der Ampel ist im Prinzip in Europa noch nicht so weit. England hat sie eingeführt, die ganze Lebensmittelindustrie hat sofort Gegensteuer gegeben, hat ein Konkurrenzsystem vorgeschlagen, das die Leute nur verwirrt und überhaupt nichts zur Aufklärung beiträgt. Die Schweiz hat den Auftrag erteilt, ein Label zu entwickeln zur Erleichterung der gesunden Wahl. Das wird im Laufe dieses Frühjahrs vielleicht noch vorgestellt. Das ist so ein Häkchen in einem Kreis und das ist ein international anerkanntes Symbol. Was ist die Folge? Auf den großen Produkten, die wir sehen, Nestlé oder die Frühstücksflocken, steht schon ein Kreis mit einem Häkchen drauf und die verrücktesten Dinge stehen daneben. Es heißt reines Naturprodukt, keine künstlichen Zusatzstoffe, Bio-Anbau. Also es wird total unterlaufen, dass ich am Schluss sogar Milky Way mit einem Kreis und einem Häkchen habe, bevor das offizielle Symbol überhaupt bekannt ist. Nein, es ist manchmal zum die Wände hinaufgehen, wenn man das so könnte. Es wäre gesund, die Wände hinaufzugehen. Das treibt mich an den Rand der Verzweiflung, solche Dinge. Und der ganze Wettkampf mit dem Lebensmittelverkauf zwischen den Verteilern, der schlägt sich an den Bäuchen der Menschen nieder.
Und darum muss man die energiedichten Sachen einfach teurer machen. Hingegen in dem Moment, wo das Rüebli einen Rappen kostet und die Gräbschnitte 20 Stutz übertrieben, wird sich etwas ändern und vorher ändert sich nicht, wage ich zu behaupten.
Wir haben jetzt ja verschiedene Vorschläge gehört, eben dass energiedichte Nahrungsmittel teurer sein sollten, dass es einen Lehrstuhl bräuchte für Ernährungswissenschaften, dass diese Prävention in den Schulen sinnvoll ist. Was wären denn jetzt aus Ihrer Sicht Vorschläge, wo man den Leuten mehr Selbstverantwortung zutrauen dürfte?
Ich persönlich glaube, dass es eigentlich um eine Umorientierung des modernen Menschen geht. Sehen Sie, im 21. Jahrhundert haben wir völlig andere demografische Gegebenheiten, als wir je hatten. Wir hatten, ich glaube, noch vor 120, 130 Jahren die letzte Hungersnot in der Schweiz. Nach Jahrmillionen eher einer Knappheitssituation sind wir in ganz kurzen Zeiträumen in eine Überflusssituation gegangen. Heute stehen wir vor einer demografischen Evolution. Ein Mädchen, das heute auf die Welt kommt, wird fast sicher das Ende des Jahrhunderts erblicken. Das heißt, im Grundsatz müssten die Menschen einen ganz anderen Umgang mit sich selber entwickeln.
Generell.
Weil, ganz generell. Und das beginnt sehr früh. Das beginnt im Elternhaus, das beginnt in der Schule. Also eine andere Konzeption, wie ich mit meinen eigenen Körperfunktionen, auch mit meinen mentalen Funktionen, langfristig auf 90 oder 100 Jahre ausgelegt bin. Und dann würde die Bewegung einen ganz anderen Stellenwert haben, die Ernährung, viele andere Dinge, das lebenslange Lernen, nicht nur bezüglich Kopf, sondern auch bezüglich Körper. Die Leute würden verstehen, dass ab 50 Muskel abgebaut wird und in Fettgewebe umgebaut wird, außer man macht das halt die nächsten 20, 30, 40 Jahre weiter. Also wirklich ein anderes Verhältnis zu seinem Körper, auch zu seinem Kopf. Und das ist aus gesundheitlicher Sicht eine der ganz großen Herausforderungen für Elternhaus, Schule und die ganze Gesellschaft.
Herr Horber, zum Schluss.
In der Schule lernen die Kinder nicht, was sie essen können, sollen, müssen. Hin und wieder wird sogar der Schulturnunterricht gekürzt und die Hauswirtschaft sowieso. Und ich glaube, da haben wir ein ideales Instrument, um unsere zukünftigen Generationen auszubilden. Eben nicht nur, wie ich den Computer betätige, sondern wie ich mit der Nahrung umgehe, wie ich mit der Bewegung umgehe. Vielleicht würde dies helfen.
Wie schwer wiegt Übergewicht? Sie hörten dazu Fritz Horber, Arzt für Innere Medizin und Leiter des Adpositas-Zentrum an der Klinik Lindberg in Winterthur. Debattiert haben weiter Heinrich von Grünigen, Präsident der Schweizerischen Adipositas-Stiftung und der Präventivmediziner und Zürcher FDP-Ständerat Felix Gutzwiller. Das Gespräch führte Sabine Bitter.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.